IT-Menschenkompetenzen, der Unternehmenspodcast der Spirit 21. Heute bei mir im Studio in Böblingen Alexander Dovertil. Unser Thema ist Application Lifecycle Management. Ich bin sehr gespannt, was wir über Application Lifecycle Management erfahren. Aber erstmal herzlich willkommen, Alex.
Hallo Silke, freut mich hier zu sein. Vielen Dank.
Du bist jetzt seit Februar 2024 bei The Spirit im Bereich Applications und Security tätig und du bist ja echt noch jung. Und da habe ich mir den Lebenslauf so angeguckt und fand den total beeindruckend, weil gefühlt hast du irgendwie mit 10 angefangen zu arbeiten und dich weiterzuentwickeln. Aber da gehen wir gleich drauf ein, bevor wir wirklich ins Thema einsteigen. Was macht denn der Alex privat?
Ja, zuerst mal, ob ich noch jung bin, das lässt sich mit 43 vielleicht noch streiten in dem Sinne. Die einen würden ja sagen, die anderen nein. Aber lass mal das Thema. Ein großer Bestandteil meines Lebens ist mein Hund Samo. Ein kleiner Zwergpudel. 6 Kilo. Der ist klein, süß, aber manchmal auch etwas zu intelligent aus meiner Sicht. Er zieht gerne andere Leute, zum Beispiel meine Nachbarin, die muss er nur anschauen und wenn er sie anguckt, dann muss natürlich sofort ein Leckerli gegeben werden. Anders geht das nicht bei den kleinen Tupferaugen.
Der ist aber auch wirklich süß. Also ich bin jetzt nicht so der Hundemensch, aber Samu finde ich persönlich auch wirklich total süß. Und ich bin ein bisschen traurig, dass du ihn nicht mit ins Studio gebracht hast, sondern er nebenan bei der Chefin gerade wahrscheinlich auch mit Tausenden von Leckerlis versorgt wird, oder?
Ich weiß jetzt nicht, ob es ihnen Leckerlis gibt, aber viele Streicheleinheiten auf jeden Fall. Also er steht dann immer neben ihr am Fuß und lässt sich da dann verwöhnen von vorne bis hinten. Ja, also Samuel auf jeden Fall sorgt dafür, dass ich regelmäßig rauskomme. Dass ich Pausen mache, ohne Ausnahmen. Klar, der muss jeden Tag raus. Außer es regnet oder es ist kalt, dann liegt er lieber auf seinem Heizkissen und schaut mich an nach dem Motto, Herrchen, du darfst jetzt gerne rausgehen, ich bleibe aber hier.
Das finde ich so witzig. Der Hunde erziehen echt ihre Besitzer.
Ja, in dem Fall. Also natürlich muss er dann mit, aber wünschen würde er sich's anders. Mhm. Ja, ansonsten bin ich so eine Spielenase. Ich spiele sowohl Online-Spiele als auch Brettspiele oder Pen and Paper. So alles Mögliche in der Richtung. Und ansonsten das Übliche, ich gehe gerne ins Kino, Theater, Comedy-Shows. So Quatsch, Comedy-Club gibt es ja in Stuttgart zum Beispiel.
Cool. Kommen wir mal zu deiner beruflichen Laufbahn. Du hast ja bei wirklich namhaften Unternehmen in der Region schon gearbeitet. Jetzt bist du bei der Spirit. Was ist denn anders und was hat dich denn zu uns gelockt? Außer einer bezaubernden Bereichsleiterin.
Ich will es nicht allzu weit ausbreiten. Ich war 11 Jahre bei der AEB GmbH. Das ist ein Softwareunternehmen und IT-Dienstleister in der Logistikbranche. Mhm. Damals, als ich begonnen habe, oh Mann, ist das schon lange her, waren es ungefähr 175 Leute. Als ich sie nach 11 Jahren verlassen habe, waren es dann 550. Also da ist dann einiges in der Zwischenzeit passiert, auch einiges gewachsen und so weiter und so fort. Dementsprechend gab es da viele Aufgaben für jemanden, der frisch und wissbegierig war, wie ich in dem Sinne. Und habe angefangen im Netzwerkbereich, später dann IT-Security, Architektur, Projektmanagement, wie es halt ist in so einem mittelständischen Unternehmen. Man hat dann relativ schnell viele Hüte auf, wenn man sich bereit erklärt, auch viel zu arbeiten. Ich konnte da aber einiges lernen. Das hat mir sehr viel in meinem weiteren Berufsleben an Erfahrungen und Wissen gebracht. Nach den 11 Jahren war ich dann für 6 Jahre bei der Mercedes-Benz. Erstmal bei der Bank für ein Merger-Projekt, wo die Bank ein Unternehmen aufgekauft hat und mit einem anderen Unternehmen der Daimler-Gruppe damals noch die beiden Firmen gemerged hat in dem Sinne. Als jemand, der keine Welten kannte, war ich da eher so dieser neutrale, blickende Person, der sich mal in beide Welten erstmal einarbeiten musste und dann auch neutral sagen konnte, naja, diese Lösung ist dann eher die richtige oder die falsche. Nach dem Projekt war aber die Firma, für die ich dann eingestellt war, natürlich fusioniert und dementsprechend bin ich dann zu Forschung und Entwicklung von der Mercedes Und dort habe ich dann mit der Nicole, meine Bereichsleiterin jetzt, unter anderem für die strategischen Daten als auch für die Forschung und Entwicklungsdaten und den Zertifizierungsdaten einen Servicebus erstellt, eingerichtet, implementiert. Mhm. Als der dann mehr oder weniger stand, wollte ich dann wieder mal was Neues erleben. War mal kurz bei Mann und Hummel als Teamleiter und Lead-Architekt, aber das war dann nur für ein Jahr. Und danach kam dann aber die Nicole auf mich zu und meinte, du, hier fehlt eine Person, willst du nicht zu uns kommen? Und seitdem bin ich jetzt bei der Spirit.
Und, passt das?
Das passt sehr gut. Der Unterschied für mich ist, nachdem ich jetzt dann 7 Jahre, also 2 Konzerne, erlebt habe, dass ich wieder in den Mittelstand wollte, wo man sehr viel mehr Eigenverantwortung leben kann und auch, wenn man viel arbeiten will, dann dementsprechend auch viele verschiedene Themen, ohne eingeschränkt zu sein, bearbeiten kann.
Verschreck mir nicht alle möglichen Kandidaten für die Spirit, wenn du immer sagst, dass du hier so viel arbeiten musst und achte auf dich, ja? Bin froh, dass du Samo hast und nicht so viel arbeiten darfst oder kannst. Du hast es ja schon erwähnt, dass du sehr schnell in ganz unterschiedliche Themen reingekommen bist. Und das fand ich in deinem Lebenslauf auch so spannend, weil du hast ja wirklich so einen klassischen Infrastruktur-Background mit Security. Du warst sehr schnell auch schon in der Rolle des Solution-Architekten unterwegs und jetzt hat sich aber dein Fokus auch wirklich nochmal verändert. Wo fühlst du dich denn am wohlsten und zu Hause?
Ja, der Fokus hat sich verschoben, aber weniger als man vielleicht denken mag. Infrastruktur, Security, Entwicklung, Projektmanagement, das ist alles etwas, was man benötigt als Solution-Architekt, um überhaupt eine gute Lösung designen zu können. Daher hat sich wahrscheinlich eher die Perspektive darauf verschoben. Man geht weniger ins Detail bei den einzelnen Themen, nur so weit, wie man muss, geht eher in die Breite in dem Moment, braucht aber all diese Themen. Ansonsten ist das meistens dann wahrscheinlich keine gute Lösung.
Mhm. Ja, spannend. So, kommen wir jetzt wirklich mal so in Richtung Application Lifecycle Management. Der schmeißt da ja auch immer mit tollen Begriffen um euch. Business Process Analysis, Application Design. Ihr habt für eure Themen, also kundenindividuelle Applikationen, ja auch einen Beratungsansatz entwickelt, um rauszubekommen, wo wirklich auch der Business Purpose ist. Ihr sagt, das ist ja auch immer so, Nicole sagt immer zu mir, wenn du keinen Business Purpose hast, dann mache ich das nicht, dann interessiert es mich nicht und den Alex auch nicht. Euer Beratungsansatz heißt Dior. Möchtest du uns allen mal erklären, die Dior nur von Parfüm und Handtaschen kennen, wie ihr auf den Namen gekommen seid und wie ihr vorgeht?
Dior steht bei uns für Discovery, Identity, Optimize and Run. Das ist angelehnt an den PDCA-Zyklus, den wahrscheinlich einige kennen. Nach dem Run bewerten wir den Stand wieder und gehen bei Bedarf wieder in die Discovery-Phase, um uns kontinuierlich zu verbessern, ähnlich wie bei der agilen Produktentwicklung, wenn man das vergleicht. Was heißt das aber konkret? In der Discovery entdecken wir Themenkomplexe, die Anforderungen und Herausforderungen. Dann identifizieren wir die Lösungswege und setzen Teile davon um. Am Ende operationalisieren wir sie im One. Warum braucht man das? In der Praxis passiert es oft, dass jemand zu dir kommt und sagt, ich brauche genau diese Lösung, hier ist der Auftrag. Das ist dann meistens relativ konkret. Wenn man aber dann genauer sich das anschaut, und du hast es schon erwähnt, steckt dann meistens eher eine Symptombehandlung dahinter als eine Ursachenbehebung.
Okay, spannend, ich lerne gerade was.
Ich will solche Aufträge nicht, ich nehme solche Aufträge meistens dann nicht direkt an, sondern ich diskutiere dann immer erstmal, worum geht es? Was steckt dahinter? Wozu brauchst du das? Warum seid ihr in diese Situation gekommen? Um dann darauf, dass die eigentlichen Anforderungen als auch das Problem zu erkennen. Mhm. Natürlich gibt es da Kunden, die das schon gut genug im Vorfeld gemacht haben, dann mag es die richtige Lösung sein. Es gibt aber auch Kunden, die sagen, wir haben überhaupt keine Ahnung, wie wir überhaupt da eine Lösung gestalten können. Was würdet ihr sagen, wie man das macht? Ein aktuelles Beispiel. Wir haben gerade ein Projekt, da hat der Mitarbeiter einer Firma über 10 Jahre lang ein Produkt erzeugt, obwohl er kein Entwickler war. Ist somit erstmal beeindruckend. Beim Diskutieren über dieses Produkt, das soll jetzt erneuert werden, das soll jetzt professionalisiert werden und gegebenenfalls auch an Mitbewerber lizenziert werden, sodass die das auch verwenden können. Bei der Analyse ist herausgekommen, dass sie zum Beispiel etwas aufgrund des Platzmangels und die Kosten, die daraus entstehen, etwas völlig anderes gebaut haben, nämlich ein Prozessmonitoring-Tool. Das Problem war nicht, dass das so lange dort steht. Der Grund, warum es da so steht, ist, weil andere Prozesse nicht das erledigen konnten in der Zeit, wie man es sich gewünscht hätte.
Okay.
Und deswegen Prozessmonitoring. So etwas zu identifizieren, richtig zu benennen und dann dementsprechend auch einzuplanen und umzusetzen, hilft natürlich dann für andere Mandanten, Kunden dieser Applikation dann, es ähnlich dann zu gestalten.
Sehr, sehr spannend. Cool. Kundenindividuelle Applikation, so wie du es jetzt gerade beschreibst, in Zeiten von Software as a Service und einer großen Standardisierung überhaupt noch ihre Daseinsberechtigung?
Ja, würde ich sagen, aber nicht überall. Man muss gucken, wo man Individualsoftware einsetzt und wo nicht. Ich persönlich fange in der Erstanalyse meistens da mit dem Paste Layering an. Die Kernfrage dabei ist, wie nahe ist ein Prozess an der Wertschöpfung und wie stark differenziert er sich dadurch im Markt durch diese Lösung? Wenn ich das erkläre, stelle ich meistens die Frage, wie viel Zeit darf der CEO oder der CIO oder welcher Chef auch immer sich mit diesem Thema beschäftigen? Wenn die Antwort ist 1% oder weniger, ja, dann nimm Standardsoftware. Dann ist das nichts, was man individualisieren will. Wenn man sagt, ja, 10% ungefähr, ja, dann mag immer noch die Standardsoftware vielleicht mit Individualisierungen die richtige Lösung sein. Wenn es aber dann Richtung 50% geht, dann ist das so wichtig, da kann so etwas schon marktdifferenzierend sein, als auch performance steigend. Dementsprechend ist eine Individuallösung nicht in jedem Fall immer das Richtige. Ich würde sogar sagen, in wenigen Fällen das Richtige, aber dann genau in den Fällen, wo man dann auch am meisten Gewinn daraus ziehen kann.
Okay, sehr spannend. Was macht dir jetzt mehr Spaß? Einen Business Need genau nach der Methode in eine Lösung zu übersetzen oder aber so ein Geflecht von Abhängigkeiten zu sortieren, was du ja auch par excellence für den einen oder anderen Kunden tust?
Das eine geht nicht ohne das andere. Man kann nicht den Business Need sauber von der Lösung trennen, ohne vorher das Geflecht von Abhängigkeiten zu verstehen und zu sortieren. Ich liebe Komplexität. Ich weiß, das sagt man als normaler Mensch normalerweise nicht. Normalerweise mag man es einfach, aber das fordert mich heraus. Das ist etwas, wo ich auflebe.
Weißt du was, Alex? Ich liebe es, dass du Komplexität liebst, weil unsere Kunden lieben es, dass du Komplexität liebst, die sie selbst nicht mehr beherrscht bekommen und wo du ihnen dann in der Tat ja häufig genug den gordischen Knoten in verdaubare Häppchen zerlegst. Insofern ist es gut, dass du daran viel Spaß hast, oder?
Ja, das ist es auf jeden Fall. Und dafür werde ich auch bei den Kunden oftmals geschätzt, auch meine Kollegen, wenn sie da dann unterstützen können. Man muss erstmal aber nur zu diesem Punkt kommen, zu erkennen, welche Prozesse und welche Probleme denn in den Fachbereichen liegen. Welcher Fachbereich ist, das ist dann erstmal zweitrangig, weil das sind Informationen, die kann man sich vom Kunden gut erklären lassen. Da weiß es der Kunde auch selber in dem Moment. Diese Übersetzung ist das, wo der Kunde meistens dann eher Probleme hat in die IT-Welt, in die Lösungswelt.
Mhm. Spielst du eigentlich auch Go?
Ja.
Habe ich nichts anderes erwartet. Sehr spannend. Vielen Dank, Alex, für diesen Einblick. Ich glaube, dass das sehr komplexe Materie ist, mit der ihr euch da beschäftigt oder insbesondere auch du, ist, glaube ich, allen, die zuhören, auch schon bewusst geworden. Kommen wir auch für dich zu unseren Abschlussfragen. Was ist denn für dich der besondere Spirit, der Spirit?
Ich bin ehrlich, ich binde mich nicht an den Firmennamen. Ich binde mich an Aufgaben. Und die Spirit gibt mir genau diese Aufgaben, die mich fordern. Bei Mercedes-Benz, bei Mann und Hummel, fiel es schwer, über bestimmte Bereiche hinauszukommen und auch da mitzugestalten in dem Moment. Man war sehr eingegrenzt. Und diese Möglichkeiten habe ich hier bei Kunden, einen breiten Blick zu haben, nicht nur in einzelnen kleinen Strukturen zu agieren, sondern darüber hinaus etwas Gesamtheitliches zu schaffen. Das ist ein Teil unserer Kunden, mit denen ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe und auch sehr positive Rückmeldungen bekommen. Das andere ist natürlich meine Führungskraft oder auch die mehreren Führungskräfte um mich herum. Sie geben mir die Freiheit zu agieren, wie ich es für richtig empfinde, weil sie sehen, dass meistens der Kunde am Ende dann doch zufrieden ist. Es mag am Anfang gerne mal Reibungen geben. Das löst man aber relativ schnell auf Augenhöhe und kann man dann zu einem positiven Ergebnis führen.
Aber Beratung heißt ja auch Beratung, weil man nicht jemanden nach dem Mund redet, sondern weil man ihm Best Practices und die eigene Erfahrung zuteil werden lässt, oder? Und ja, manchmal finden das Kunden im ersten Moment vielleicht nicht so witzig, aber grundsätzlich ist das ja unser Anspruch, dass wir natürlich unsere technische Expertise und unsere Erfahrung zum Wohl des Kunden und des Ergebnisses zum Einsatz bringen.
Man muss sich beraten lassen wollen. Man muss nicht einfach nur jemanden suchen, der eine verlängerte Werkbank ist.
Ja, ja. Schön zusammengefasst. Wo setzt du denn heute schon KI ein?
Überall.
Aber nicht bei Samu?
Nee, da habe ich Bücher gelesen dafür, für die Hundeerziehung, aber sowohl beruflich als auch privat setze ich KI ein. Ich nutze sowohl die großen Anbieter, und zwar unterschiedliche, als auch zu Hause lokale KIs, die ich teste, herumexperimentiere, wo ich teilweise an meine Grenzen komme, was ich technisch zu Hause habe, aber um das am Ende zu bewerten zu können. Es ist ein großes Thema und es gehört dazu, für die Lösungsgestaltung das auch in der Zukunft mit einzuplanen und einzudecken. Als Tool für mich selbst, kann ich sagen, ist es was sehr Wichtiges. Ich bin Legastheniker, habe deswegen mit der deutschen Sprache genauso wie mit anderen Fremdsprachen dasselbe Problem, dass ich da Wortfindungsstörungen habe oder ähnliches. Und dabei kann ich mit der KI dann zumindest im schriftlichen Bereich dann nochmal einiges ausbügeln.
Was glaubst du denn, wie die KI dein Arbeitsumfeld in den nächsten Jahren verändern wird?
Oh, das ist ein gewaltiger Bereich. Ich beschränke mich jetzt mal auf die Produktentwicklung in dem Moment und auf die Lösungsfindung. Das eine ist, dass Kunden schon auf uns zukommen und sagen, können wir nicht hier KI einsetzen? Mein Experte geht demnächst in Rente und das kann ja vielleicht die KI erledigen. Das ist etwas, wo ich aus meiner Sicht erstmal die Kunden leider enttäuschen muss, weil KI jetzt nicht diejenigen sind, die Personal ersetzen, sondern eher als Produktivitätsgewinn für erfahrene Mitarbeiter funktionieren. Gib einer guten KI einen Entwickler, dann wird er produktiver damit. Gib eine KI einem Produktowner, der nicht unbedingt sich technisch auskennt, dann sind wir im Vibe-Coding-Bereich und dann wird es eher anfänglich funktionieren, aber wahrscheinlich auf Dauer nicht unbedingt wartbar und betreibbar sein im längeren Sinne. KIs im Gegensatz zu klassischen Algorithmen können sich Dinge ausdenken, sie können halluzinieren. Und damit tun sich auch gerade im deutschen Bereich sehr viele Leute sehr schwer, weil sie keinen Perfektionismus bekommen. Und damit muss man leben können. Wenn ich also die Produktivität um 200% erhöhe und dafür 20% Ausschuss habe, mag das ein Gewinn sein. Wenn ich aber für die 20% Vertragsstrafen zahlen muss, weil die Zollanmeldung falsch war und dann der amerikanische Staat auf einmal meint, da Vertragsstrafen zu erheben, dann ist das ein Problem.
Mhm.
Und genau diese Einkategorisierung und Klarstellung ist gerade der größte Aufwand, den ich mit Kunden habe bei solchen Geschichten in dem Moment.
Ich finde es total beruhigend, dass eben die menschliche Intelligenz davon profitiert und unterstützt werden kann und auch entlastet werden kann, aber dass man eben 20 Jahre Erfahrung und Ausbildung und Know-how zumindest heute noch nicht einfach vom Tisch fegen kann, sondern wir immer noch gebraucht werden. Ja, ermutigend.
Wenn ich rein auf die Produktentwicklung schaue, kann KI natürlich ein Tool sein, das einen Entwickler weniger wichtiger machen wird in der Zukunft, um es mal so zu sagen. Man braucht dann weniger den Menschen, der hinter einem Bildschirm sitzt und anfängt, seinen Code zu schreiben, sondern eher jemand, der das architekturelle Know-how hat, um vom KI erzeugten Code entsprechend einordnen zu können, korrigieren zu können, neue Schleifen laufen zu lassen zu können und so weiter und so fort.
Ja, aber korrigieren können, eben auch ein ganz wichtiger Punkt. So wie du es gesagt hast, wenn die KI anfängt zu halluzinieren, das ist halt gut, wenn du noch mit ein bisschen Sachverstand merkst, dass da wahrscheinlich gerade Blödsinn rausgeputzelt kommt. Zu guter Letzt, immer online oder auch mal Digital Detox?
Die Frage stellt sich für mich eigentlich nicht. Samo war eine bewusste Entscheidung, als ich ihn angeschafft habe. Ich habe damals es mit meiner Firma geklärt, dass ich zum größten Teil Homeoffice machen kann. Das war dann zu Corona-Zeiten, da war das eh kein Thema. Der braucht Aufmerksamkeit. Der ist ein soziales Wesen. Der steht auch dann nach ein paar Stunden dann neben dem Stuhl und sagt, du willst du nicht mal weg? Und dementsprechend habe ich da für mich etwas Natürliches, das dafür sorgt, dass ich auch mal vom Rechner wegtrete. Trotzdem habe ich immer noch das Handy dabei. Ich meine, die Gefolgschaft von Samo möchte auch mit Fotos und Videos versorgt werden in dem Sinne, wenn er dann draußen im Sandkasten herumrennt oder ähnliches. Deswegen, das Handy ist für mich oder generell die Online-Welt ist für mich allgegenwärtig. Ich versuche sie aber auch nicht voneinander zu trennen. Für mich ist es nicht das Thema entweder oder, sondern ich möchte die digitale Welt in meinen Alltag integrieren und das so mache. So handhabe ich das auch.
Spannend. Vielen Dank, Alex, für das Gespräch. Und jetzt würde ich mich total freuen, wenn der Samo hier noch reingestolpert kommt. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Danke dir.
Ich kann ja noch kurz vorbeigehen. Bis dann.
Bis dann.